Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die uns unter das Meer führt. Ja, und unter Meer ist es einsam. Und damit man nicht einsam ist unter dem Meer, muss man sich noch mit Leuten versehen. Oder Delfin. Und der Darwin quasi, dieses Podcast, den heiße ich herzlich willkommen. Hallo Raphael. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ja, okay, gut, aber es ist Freitagabend, was erwartest du, ne? Ja, okay, gut, du hast schon recht. Das ist schon ziemlich unschlagbar, das Argument.
Entschuldigung, ich hatte einen Fisch in der Tröte, tut mir leid.
Hallo. Guten Abend, Raphael. Tja, wir beide haben uns hier zusammengefunden, um über eine Science-Fiction-Serie, ja doch, es ist eine Science-Fiction-Serie, die in einer Zeit spielt, die jetzt letztes Jahr für uns ist in Echtzeit, ne?
Jedenfalls also, die erste Staffel spielt noch da.
Genau. Und zwar hat das, glaube ich, du hattest erwähnt, dass du über Sequest, DSF, in einem deiner Podcasts so am Rande geredet hast, oder?
Genau, bei der nächsten Folge von Jules Vernes Erben haben wir bei unserem Thema 20.000 Meilen unter dem Meer musste Nils noch anbringen, dass ja Captain Bridger mit seiner Sequest der moderne Captain Nemo ist.
Ah, ja genau. Und das hast du mir erzählt und dann sind bei mir so ein bisschen die Ohren hochgegangen, spitzohrig, wie ich bin. Solange es nur die Ohren sind. Ja, und dachte mir, Mensch, über die Serie hätte ich auch mal Bock, mal ein bisschen was wieder zu gucken und ein bisschen zu quatschen. Ich würde mal kurz ein paar Facts über die Serie machen. Und zwar lief die in den USA von 1993 bis Anfang 1996. Sie hat insgesamt 59 Episoden in 3 Staffeln aufgeteilt. Die ersten beiden Staffeln haben beide etwas bekommen, was es heute eigentlich nicht mehr gibt, nämlich einen richtigen Pilotfilm. Also richtig so ein 90-minütiger Start quasi der Serie. Die dritte Staffel aus dem Jahr 95 war dann halt eine verkürzte Staffel, die auch nur noch 13 Episoden hatte. Das erklärt dann halt die Gesamtlänge von 59. Geht grundsätzlich um die Abenteuer eines U-Boots, das titelgebende Sequest DSV, die unter dem Kommando von Captain Nathan Bridger von dem Kinoveteran Roy Scheider gespielt, ja, für die UEO, die United Earth and Ocean Organization, quasi so ein bisschen die mehr Ocean drin, die Meere erforscht und auch so ein bisschen für den Frieden in den Meeren sorgt und halt so ein bisschen, wie ist die Serie damals beworben worden, so ein bisschen Star Trek unter Wasser.
Es wurde sogar noch gesagt, Star Trek unter Wasser nur cooler.
Ja, tatsächlich, ja. So ist die Serie damals 93 auch gestartet mit sehr, sehr viel Aufwand. Auf, ich meine, NBC ist die Serie damals gelaufen und die haben ordentlich Geld in diese Serie gesteckt und hatten vor allen Dingen auch ein großes Highlight. Und das war nämlich, als einer der Produzenten war Steven Spielberg, von dem man immer sagt, der damals so ein bisschen halt so, ja, kurz vor ihm hatte der gute George Lucas halt die Indiana Jones Serie produziert, dann musste er sich nicht lumpen lassen und hat auch eine Fernsehserie produziert. Man sagt aber, dass sein Einfluss, dass mehr so sein Name dabei war, als dass er wirklich ernsthaft richtig an der Serie mitgearbeitet hat.
Ja, er war begeistert und hat das so ein bisschen gefördert, aber selber aktiv war er nicht dabei.
Ja, es wurde immer so ein bisschen gesagt, Steven Spielbergs produzierte Serie. Es gab dann auch so Set-Fotos, wo er da auf der Brücke der Sequest stand halt mit Roy Scheider und Roy Scheider war auch wohl, also sein Mitwirken war Steven Spielberg wohl überhaupt mit einer der Gründe, warum er das überhaupt gemacht hat, weil er war ja eigentlich eher so der Kino-Veteran, aber es soll wohl alle, so diese ganzen Fotos, die es von ihm am Set gibt, sollen eigentlich alle von einem Tag sein, weißt du, weil er hat zu der Zeit Jurassic Park, Schindlers Liste, der Mann war halt beschäftigt.
Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie bei den 3 Fragezeichen mit Alfred Hitchcock.
Ja, wahrscheinlich.
Ne?
Ja.
Ja, zwar, aber. Aber wie du schon sagtest, dass ja Roy Scheiders Auftauchen jetzt an Spielberg lag. Es lag auch so ein bisschen an der ursprünglichen Botschaft der Serie. Daran war Roy Scheider tatsächlich sehr interessiert, angeblich.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was diese, da kommen wir sicher noch, auf jeden Fall noch dazu. Diese Serie hat halt mehrfach Reboots erlebt.
Jede Staffel.
Im Prinzip 3-mal. Mit jeder Staffel hat man sie so ein bisschen verändert, da kommen wir noch zu. Aber die ursprüngliche Geschichte, gerade so die erste Staffel, hat schon durchaus so ein bisschen diesen Star Trek-Unterwasser-Anspruch, finde ich. Nämlich, dass das Schiff halt, also die Sea-Quest halt, das muss man sagen, die war komplett computeranimiert. Also diese ganzen Wasserszenen, Unterwasserszenen sind alle computeranimiert gewesen mit einem Amiga. Man hat also nicht groß mit Modellen gearbeitet, was auch zu der Zeit, Grüße an Babylon 5, aber noch nicht State of the Art gewesen ist. Aber die hatten halt ordentlich Geld, was man durchaus der Produktion auch ansieht.
Und also ich muss mal sagen, für die damalige Zeit waren die Effekte echt Bombe. Was natürlich auch ein bisschen einfacher war, du hattest trübes Wasser, du musstest nicht so klare Bilder bringen wie in Weltraumszenario.
Das ist
mir witzig. Aber es sah schon geil aus, wie die Sea-Quest da in ihrer Tintenfischartigkeit durch die Meere geglitten ist.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich jetzt so den Pilotfilm und so ein, zwei Folgen nochmal geguckt habe, dass es natürlich im trüben Wasser also auch deutlich dunkler halt war. Also da ist der Weltraum mit so einem also ein selber strahlendes Objekt halt durchaus heller, ne? Als das, was uns unter dem Meer da geboten wird. Ja, er steht überwiegend einer relativ, so einer gemischten Crew entgegen. Ein paar Jüngere, ein paar Ältere sind dabei und er wird ja zu Beginn der Serie, der gute Nathan Bridger, ja so ein bisschen dazu. Er wird halt mit so einem Trick quasi reingelegt, dass er das Kommando übernimmt und so schubst. Er hat ja ein Wissenschaftler-Background und auch so ein Militär-Wissenschaftler-Background und halt ist er halt jemand, der viel Erfahrung hat und genauso jemand braucht man, um ein solches Schiff zu führen. Er hat es ja auch mitentwickelt.
Das wollte ich gerade sagen. Er ist genau. Nicht nur mitentwickelt, er ist der Hauptentwickler. Er hält die meisten Patente da dran, weil die Sea-Quest ist ein ultra hochmodernes Schiff. Sie hat sogar eine biologische Außenhaut.
Ich finde, sie sieht gut aus.
Hat ein bisschen was von Volonenschiff, nur umgedreht.
Ja, aber da muss ich sagen, da sehe ich ehrlich gesagt noch kein Plagiat.
Nö.
Weißt du, ich glaube, das ist hat einfach wirklich, du hast es vorhin so tintenfischartig genannt.
Eben.
Ich glaube, da haben sie wirklich einfach sehr stark an der Unterwasserwelt halt inspirieren lassen.
Eben, das war jetzt auch nicht plagiatsmäßig gemeint, sondern eher Kompliment. Es sieht einfach geil aus.
Ja. Und er hat dann halt die Besetzung, die Schauspieler, die noch so dabei sind, das sind Don Franklin spielt seinen ersten Offizier. Dann haben wir der damalige Teenie-Schwarm Jonathan Brandis, das Wunderkind Lucas Voinchek, der Wesley Crusher von Sequest DSF.
Nur Wesley Crusher im Pseudo möchte gern cool.
Ja, tatsächlich. Das Gefühl hatte ich auch, dass sie einfach wirklich gesagt haben, wir wollen so einen Wesley Crusher-Typ, weil das ja so gut bei TNG funktioniert hat. Aber der soll halt für die Mädels auch mehr was sein.
Mit seiner Power-Föhnwelle.
Ja, der sieht einfach aus wie das Bravo-Cover halt, oder?
Der war auch öfter auf der Bravo.
Ja, also wir wollen auch nicht schlecht über ihn reden, weil leider ist Jonathan Brandis wie auch einige andere Darsteller von der ersten Staffel mittlerweile verstorben. Der ist ja auch relativ jung, relativ früh gestorben. Ich glaube 2003.
Mit 27 hat er sich erhangen.
Schlimm sowas, ja. Und gerade auch so in jungen Jahren. Also, aber wie gesagt, die Figur Lucas Voinchek, ich muss aber auch sagen, ich fand sie nicht ganz so nervig, wie ich jetzt Wesley Crusher am Anfang empfunden habe.
Ich muss auch mal sagen, der hat auch eine gute Wandlung in den drei. Seine Wandlung in der dritten Staffel ist das einzig Gute an der dritten Staffel.
Ah, da kommen wir noch zu.
Weil ich habe mir ihn auch mal im O-Ton angehört und ich muss einfach mal sagen, der hatte eine geilere Stimme und einen größeren Kommandoton drauf als der erste Offizier.
Echt?
Ja.
Okay.
Der hat total tiefe Stimme später.
Dann haben wir Ted Raimi, der kleine Bruder von Sam Raimi, der auch durch seine Filme sehr bekannt ist, also beziehungsweise also einschlägigen Fans, also ist halt so ein bekannter Nebendarsteller. Halt
Xena.
Xena, Hercules logischerweise und halt hier Ash vs. Evil Dead und solche Geschichten, da hat er natürlich, also er spielt oft in den Dingen seines großen Bruders mit, aber man sieht ihn da gerne. Der hat den Kommunikationsoffizier gespielt, quasi die Uhura von der Sea-Quest. Und aus irgendeinem Grund ist er einer von denen, die die ganze Serie durchgestanden haben, also die ganzen drei Staffeln, die er durchsetzt war durch Umbesetzung im Prinzip. Und dann haben wir noch eine Frau, in die ich auch verliebt war in den 90ern, wie du es dir vorstellen kannst, Stacey Heiduk als Catherine Hitchcock. In die war ich verliebt seit Superboy. Da habe ich also schon in den 80ern angefangen, mich in Frauen zu verlieben.
Du warst frühreif.
Ich war frühreif, ja. Royce die Applegate spielt hier den Chief, also den Chief Crocker, ist auch leider schon tot. Der ist im Januar 2002 in einem Feuer in seinem Haus gestorben. Und Stephanie Beecham ist die Schiffsärztin Dr. Westphalen. Das ist so halbwegs die Crew halt der ersten Staffel. Aber wie wir schon sagten, da gab es ein Kommen und Gehen in der Staffel, was die Hauptdarsteller.
Ja.
Ja. Und die erste Staffel hat tatsächlich dieses Erforschung der Meere, weil das wird uns ja auch im. Ja, und ich habe natürlich den Delfin vergessen. Ich habe ja deine Rolle vergessen. Darwin, es gibt einen entsprechenden Delfin an Bord.
Ja. Und der hängt in einem Wassertank rum.
Ja.
Mitten auf der Brücke und hat so ein Sprachmodul. Damit spricht er ungefähr so wie ein, wie heißt er nochmal? Rollstuhlfahrer, Physiker, Stephen Hawking.
Stephen Hawking, ja. Und er kann aber auch durchs gesamte Schiff schwimmen, weil es gibt doch irgendwie diese Schiffskonstruktion, dass er quasi über die Rohre sich quasi wirklich im Schiff bewegen kann, was man auch sieht, dass er manchmal, wenn die Crew so durch die Gänge läuft, da einfach so Darwin einer Seite lang schwimmt.
Wenn man stellt es mal vor, du bist in deiner Kabine, bist ein bisschen privat,
ja.
Und plötzlich stiert dich dabei so ein Delfin an. Und dann hörst du nur so, mach weiter, mach weiter. Darwin mag das.
Man kann sagen, wir sind verschwiegen. Ich sag das nicht. Ja, aber das ist mir auch, ich hatte da auch wirklich einiges vergessen, auch dass der Schiffscomputer ja auch in Nathan Bridgers Quartier so eine Inkarnation hatte. Da erinnerst du dich noch an dieses Nebelding, was er in seiner Kabine hatte, wo dann halt dieser ältere Herr, der quasi den Schiffscomputer symbolisiert war und mit ihm immer moralische Gespräche geführt hat?
Oh Gott, das habe ich eigentlich ziemlich verdrängt.
Ja, das war tatsächlich, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Auf jeden Fall, den Schauspieler kennt man auch. Das ist auch so ein Veteran von ganz, ganz vielen Produktionen. Und der hat zumindest zu Beginn in der ersten Staffel war der immer wieder zu sehen und hat halt den Schiffscomputer quasi eine Form gegeben und hat halt mit Nathan Bridges so, was ist der Sinn des Lebens? Solche Gespräche halt geführt.
Also ein Möchtegern-Data.
Ja, so ein bisschen, aber ein älterer Herr halt.
Ja,
und wir haben natürlich noch eine Sache. Also in der ersten Staffel war ja wirklich diese Erforschung, hier Fracks und Meereswesen und so, war natürlich durchaus ein Fokus. Also,
und Ökoterroristen nicht
vergessen. Ökoterroristen, ja. Und sie spielte auch, wie wir schon sagten, 2018, also letztes Jahr, ne, war das so die Version. Es ist, wir lernen daraus, wenn ihr eine Version einer Zukunft macht, seht zu, dass die nicht mehr zu Lebzeiten der Zuschauer spielt.
Das hatten wir ja in der ersten Folge von Jules Vernes Erben mit der Pferdenzukunft 2019 in Blade Runner.
Ja,
obwohl, so wir haben noch nicht November, also ein bisschen Zeit haben sie noch.
Ja, aber was du sagen kannst, ist, dass Rutger Hauer es nicht mehr geschafft.
Ja, der Original Rutger Hauer.
Der Original.
War sein Replikant.
Das wäre geil, wenn das die Auflösung wäre an der Sache. Ja, aber deshalb macht dann immer sowas wie 2190 oder so. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Weil natürlich diese Version der Zukunft dann doch ein bisschen nahe gelegen hat. Ich muss aber sagen, und eine Sache noch. Es gab ja so ein He-Man-Ende immer in der ersten Staffel. Nämlich, erinnerst du dich noch an Robert Ballard, der ist ein Entdecker und Meeresforscher, der die Titanic, das Wrack der Titanic entdeckt hat. Und der hat zum Ende jeder Folge im Rahmen des Abspanns, damals sogar auf RTL, kann ich mich noch erinnern, dass er noch im Abspann immer zu sehen war, und hat dann halt einem irgendetwas über die Meere erzählt.
Mhm.
Also irgend so eine Weisheit noch mitgegeben, die auch dann, ich habe jetzt eine Folge gesehen, die hieß das Geisterschiff. Und du kriegst halt in dieser auch erste Staffel und du kriegst auch genau das, was du denkst, wenn du so einen Folgentitel hörst. Das Geisterschiff halt, ne? Und da erzählt er am Ende, ja, und heutzutage, wir haben ja ganz viele Schiffswracks gefunden und dank moderner Technik kann man die in total super tolle Unterwassermuseen verwandeln und da können wir Spaß mit der ganzen Familie haben, sagt er. Ohne Scheiß. Und da dachte ich gestern Abend so, ja, aber es sind doch auch eigentlich Särge, oder? Also, weißt du, das sind doch ganz viele Menschen gestorben in diesem Schiff halt, ne? Und deshalb fand ich diese, und jetzt kann man in diesen Wracks, es ist wie ein Unterwasser-Familientreff oder Familienausflug.
Ja, und das Tolle ist eigentlich auch noch, das ist mittlerweile schon Lebensraum für Tiere dort unten, für Fische, Krebs und all sowas. Die werden damit gestört, also sehr, sehr umweltbewusst. Ja, ja.
Ja, merkwürdig. Da muss ich sowieso drüber lachen. Hast du diesen Artikel vor kurzem gelesen mit, dass das Wrack der Titanic in keinem guten Zustand ist? Da musste ich fast ein bisschen lachen. Weil, also, was haben die denn aber? Also, das Ding ist astrein. Einmal heben, könnte sofort wieder fliegen. Also,
oder? Das ist wie mit den Bewertungen vom Zustand bei eBay. Top-Zustand, leichte Gebrauchsspuren.
Ja, aber das Ding ist ja nun mal gegen den Eisberg geknallt und ist nun mal gesunken und liegt 100 Jahre unter Wasser. Und das Ding ist, oh, in einem bedenklichen Zustand. Also, alles andere wäre noch eine Überraschung, oder?
Ja, also ich wäre eher geschockt, wäre das Ding dann noch im Top-Zustand. Die Band spielt hinten immer noch.
Immer noch Danger Zone in Endlosschleife.
Oh, das würde Titanic definitiv aufwerten.
Ja, aber selbst wenn, weißt du was, wir wissen noch, wie das Internet ist. Selbst wenn man ein Video hätte, wie die Band da hinten in einer Luftblase immer noch Danger Zone spielen würde, das Erste, was sie im Internet schreiben würde, das Lied gab's doch noch gar nicht, 1912.
Aber ich möchte das jetzt echt sehen. Also wenn ein Hörer sowas bitte machen kann, das ist ja eigentlich nicht schwer, aber schön abmischen. Ich möchte, dass diese Szene aus Titanic, wo es auch so klingt, als ob die da wirklich Danger Zone spielen würden auf ihren Instrumenten. Ich gebe dafür, ich weiß es nicht, aber ich denke mir was aus.
Also du kannst es sogar sehen, das ist, glaube ich, in einer Family Guy Folge, in der sie eine Zeitreise, Stewie und der Hund, eine Zeitreisefolge auf die Titanic machen und da bringen sie den auch Danger Zone bei und bei der großen Flucht spielen die im Hintergrund Danger Zone und da sagt dann auch Stewie, ui, sie haben's gelernt.
Also Comic Danger Zone geht nur bei Archer, aber okay.
Das stimmt. Naja, aber die, also im Großen und Ganzen jetzt auch so, ich habe den Pilotfilm halt nochmal gesehen und mir 2, 3 Folgen von der ersten Staffel angesehen und ist mir aufgefallen, Gott, hat Stacey Heiduk hübsch schöne Augen, also wirklich schöne Augen, also ich meine die echten Augen.
Ja, ja, ich hab's verstanden, ich hab's geglaubt.
Schön. Und irgendwie, zumindest so vom Spirit her, finde ich die erste Staffel eigentlich immer noch so so ansehlich.
Aber sie hat auch so ein paar Krankheiten der ersten Star Trek TNG-Staffel, dass manche Sachen noch sehr gewollt und erzwungen wirken. Also wirklich so dieses sei moralisch! Das so ins Gesicht gedrückt, aber das war auch das war eigentlich eine Krankheit der 80er, die haben sie aber ganz gut in die 90er mit reingerettet.
Ja, du weißt ja, es dauert immer ein paar Jahre, bis das ein Jahrzehnt aufgehört hat zu wirken. Ja, das ist tatsächlich so. Also, die haben schon sehr in diese Richtung geschielt halt, ne? Also, und da war TNG, die ja, glaube ich, zu der Zeit müssten die in der siebte Staffel sogar schon gewesen sein. Also schon ziemlich am Ende waren die natürlich auf einem ganz anderen Niveau als die Serie halt. Ja. Ansonsten war natürlich die Zusammensetzung schon merklich abgekupfert, so ein bisschen, ne?
Ja.
Also, Scheiders Figur war schon sehr Picard-esk, oder?
Definitiv. Aber auch, ich muss aber trotzdem sagen, auch wenn mich das heute annervt, damals hat diese Botschaft bei mir sowas von gezündet. Also, wir waren damals alle so bei uns in der Klasse so auf dem Trip, schützt die Umweltplakate gemalt und all so ein Kram. Da war das, viel auf fruchtbaren Boden, aber ja, Roy Scheiders Captain ist wirklich ziemlich Picard-mäßig weise, intelligent, diplomatisch, bloß kein Kampf. Nur, dass Roy Scheider da tatsächlich doch ein bisschen mehr der väterliche Typ ist.
Tatsächlich ist das so, aber so so richtig einen Kampf scheuen, also er nutzt das Mittel schon. Also ich habe schon im Pilotfilm setzt er ja schon den Delfin ein, um das gegnerische U-Boot mit einem Sender zu markieren, um dann drauf zu schießen. Halt, aber klar, er versucht es natürlich auch zu vermeiden, wo es halt nur geht und er ist dann halt schon er führt halt schon einen deutlich jüngeren Cast halt an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er kriegt dann ja auch so ein bisschen Background so im Hinsicht auf, dass er die UEO und das alles so vor 10 Jahren hinter sich gelassen hat, weil sein Sohn in irgendeinem Kriegskampf gefallen ist und er dann seiner Frau, die mittlerweile aber auch tot ist, versprochen hat, dass er nicht mehr zurückgeht und so. Also quasi, man hat den alten Ballast quasi noch, den hat er am Anfang halt noch dabei, aber er entschließt sich dann halt, dieser Crew dann doch vorzustehen und wird da so ein bisschen ja auch in diese Richtung gedrängt und so, aber also eigentlich ganz mies reingelegt. Sie versuchen ihn wirklich am Anfang ganz mies reinzulegen, dass er das Kommando übernimmt, weil er ja so der Kompromisskandidat ist, weil die wollten auf keinen Fall einen Militärtypen, aber auch einen, den die Wissenschaftler akzeptieren. Ne? Also einer, der durchaus beim Militär angesehen ist, ohne selber so ein Betonkopf zu sein, was man dann später so ein bisschen gemacht hat, aber auch halt mit der Sprache der Wissenschaftler halt versteht. Und da war er halt so die perfekte Mischung, ne?
Korrekt. Und wie gesagt, Lucas Walencheck war so eine harte Wesley-Kopie in einigen Punkten. Er war sogar als Zivilist auf der Brücke.
Ja, das habe ich nie so ganz verstanden. Warum eigentlich?
Kurz, war er nicht sogar der Sohn der Schiffsärztin?
Nein, das ist nicht so. Er war nicht der Sohn, er war der Sohn, ich glaube, von einem, der das mitentwickelt hat oder für das Boot irgendwas Wichtiges mitentwickelt hat. Irgendwie, da war irgendwie so eine, also ich habe das noch so in Erinnerung, dass da irgendwie so eine Art von Schuld war, dass er so da beteiligt. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Auf jeden Fall war er nicht verwandt und verschwägert mit irgendeinem aus der Crew, und er war aber dann natürlich schnell so das Genie, aber er hatte keinerlei militärischen Rang, eher diesen Bereich Wissenschaft, und er war der Typ, der sich mit Computern auskennt. Das war ja heute, ne, das, du weißt ja heutzutage. Ja,
damit kommst du heutzutage in politische Gemeinde, Position, ne?
Wollte ich gerade sagen, wenn du der Typ bist, der E-Mails verschicken kannst, kannst du heutzutage eine Gemeinde vorstehen. Ja, es ist egal, was du so machst. Aber das, da musste ich nämlich echt dran lachen, weil im Pilotfilm geht es dann auch darum, dass er, dass dann irgendwie ein vermutlich ein Computervirus eingeschleust ist, und Bridger sagt dann, er braucht mal einen, der schnüffelt und so out of the box denken macht, und dann wird quasi Wolincheck empfohlen, und Wolincheck findet natürlich auch was, und das ist dann so ein bisschen, wo die gleich so ein Vater-Sohn, wir haben sofort so eine Vater-Sohn-Beziehung halt.
Mm.
Ne? Es passt aber auch zu gut. Er hat seine, irgendwie, er erzählt immer Wojciech, also die Folgen, die ich jetzt wieder gesehen habe, in jeder der Folgen hat er irgendwas erzählt, wie schlecht das Verhältnis seiner Eltern waren. Also wie schlecht auch sein Verhältnis zu seinen Eltern waren. Und dann hast du auf der anderen Seite Bridger, der auch zumindest am Anfang immer wieder sagt, mein toter Sohn. Also jetzt mal ehrlich, das ist schon sehr Brechstange, oder?
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Serie war eins nicht subtil.
Ja. Ist dir eigentlich Darwin auf den Sack gegangen in irgendeiner Form? Weißt du das noch?
Ich sag mal, bevor er zu nervig wurde, wurde er irgendwann immer mehr zurückgefahren.
Ja, ich finde nämlich auch, dass die ihn am Anfang deutlich häufiger eingesetzt haben und dann schon in der ersten Staffel ihn immer sparsamer eingesetzt haben. Kann aber auch Kostengründe oder so gehabt haben, oder?
Naja, sag mal, mit Tierdrehen, du musst immer den Trainer dabei haben, und ich denke mir halt auch so ein bisschen, wir machen einen auf Umweltschutz und wir haben hier einen Delfin in solchen Tanken, in so einem Tank drin. Und ich würde mal sagen, der Originaltank war wahrscheinlich nicht so groß wie das ganze Schiff.
Nee. Nee. Das glaube ich auch nicht. Aber ja, also ich glaube, das Zurückfahren war. Also ich sag mal so, sie haben, finde ich, gar nicht so langsam gemerkt, wenn Dinge nicht so richtig funktionieren. Weißt du, gerade solche Sachen, so dass sie Lucas so ein bisschen umdesignt hatten und den Delfin so ein bisschen zurückgeschraubt haben. Beides Sachen, die ja zu Beginn wahrscheinlich so mit so Verkaufsargumente waren halt, ne?
Ja.
Wir haben sprechenden Delfin und wir haben den Bravo Starschnitt 93 hier an Bord und so, ne? Und wir haben noch den Typen, der den weißen Hai zweimal besiegt hat.
Und das fliegende Auge geflogen.
Und das fliegende Auge geflogen hat und der Hitman war und das Russlandhaus und ganz viele andere Filme gemacht hat. Also eigentlich haben alle Zeichen auf Erfolg gestanden.
Halt. Wir haben sogar bei Lucas Wolincheck was vergessen. Der ist in der Serie schon Doktor. Der ist ein echt verkacktes kleines Genie.
Stimmt, stimmt. Aber der war doch noch nicht mal 18, als die Serie lief. War der nicht wie
16. Der ist 16 genau, Jahre alt.
Ja, so. Ist immer schwierig, ne? Das ist echt. Später hat man es mit Sheldon Cooper so über die Spitze getrieben, dass man sagt, das ist halt eine Parodie, aber
Ja, aber Sheldon Cooper war nie der Bravo-Schnitt-Typ, nur für Amy.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist das so. Und wie gesagt, Wojciech ist halt aber eindeutig der Bravo-Starschnitt 93-Typ. Der hat quasi neben der Kelly-Family gehangen. Die ja jetzt auch wieder da ist, ist echt glaublich, ne?
Du zählst gerade so Hassmomente meiner Jugend auf.
Erinnerst du dich noch, als Robbie Take Z verlassen hat?
Ja, meine Schwester hat eine Woche lang geheult. Ich hatte das Zimmer neben ihr. Und die Anlage stand auch an der Trennwand. Und es liefen ganzen Tag lang irgendwelche Lieder von ihm. Und morgens am Wochenende beim Frühstück hat die das Brötchen voll geheult.
Oh.
Ich erinnere mich da sehr lebhaft dran.
Da will ich dich auf keinen Fall weiter weiter reinkriegen. Quoten waren aber trotzdem nicht so gut. Also der Erfolg war nicht ganz so da. Die Quoten waren okay, aber nicht bahnbrechend, nicht so wie erhofft. Und auf der anderen Seite hatte man viel Geld in diese Serie gesteckt.
Eben, sie war schweineteuer.
Sie war schweineteuer, was man ihr, wie gesagt, auch ansieht. Also sagte man aber, wir halten aber daran fest. Es war ja wohl auch so ein bisschen so, dass man Steven Spielberg irgendwie da auch so weiter mit ihm so Sachen vermarkten wollte. Und gab ja dann auch 94 noch eine andere Serie, Earth 2, wenn du dich auch noch mit Grauen dran erinnerst.
Oh.
Ja, das ist, ey, ganz ehrlich, Earth 2, ganz kurz, ganz knapp, eine Staffel, zweite Erde, war immer für mich ein Fake, dadurch, dass alle Werbetrailer nur die Raumszenen, die der Pilotfilm am Anfang, im Pilotfilm gibt es am Anfang eine Viertelstunde, wo man so Weltraumszenen und Raumstationen und Raumschiffe sieht, und darauf bezog sich die ganze Werbekampagne. Und dann warst du, aber das war aber alles, und danach waren sie halt auf irgendeinem so Westernplanet, und dann war es eigentlich sowas wie Wild West im Weltraum, aber
Wild ohne West Sci-Fi. Auch nicht. Es war Überleben, und du hattest irgendwelche knotigen Typen, die durch die Erde gleiten konnten wie Sandwürmer, und die das Kind als ihren neuen Erlöser angesehen haben. Wieder ein nerviges Kind.
Ja, war total, also ich habe es nicht gut gefunden, ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, also schon damals nicht.
Ich habe sie hier.
Echt?
Ja, okay. Aus Prinzip.
Und damals habe ich tatsächlich eigentlich fast alles zu Ende geguckt, aber das, also Earth 2 war nie so mein Ding, aber war so die zweite Serie, die dann so mit Steven Spielberg als Produzent da angekündigt wurde und dann auch nichts wurde. Auf jeden Fall hat man auch 94 die zweite Sequest-Staffel gemacht, man hat nochmal einen Pilotfilm in Auftrag gegeben, man hat die Serie nochmal umdesignt, und zwar hat man sie auf mehr Action, mehr Aliens und ein bisschen mehr Fantastik reingeführt in die Serie. Also sie sollte halt mehr Drive bekommen und auch so vom Zeitgeist her halt, ja, Aliens waren in, Action waren in, und und auf jeden Fall muss es einen jüngeren Fancy Cast geben. Man hat also sich von etlichen Schauspielern getrennt aus der ersten Staffel, mit Ausnahme allerdings von Roy Scheider, der weiter halt als der Star halt.
Aber den hat man auch gleich jünger gemacht, weil gleich in der ersten Folge muss er Motorrad fahren, wird ihm zu schnell fahren angehalten und hat jetzt einen fancy Bart.
Ja, er hat tatsächlich einen fancy Bart. Er wirkt auch irgendwie agiler in der zweiten Staffel. Und man hat auf Wikipedia wird es noch ein bisschen nett umschrieben, aber ich habe das mal nachrecherchiert, man hat schlicht und ergreifend alle Darsteller unter über 35 aus der Serie raus. Ne, man hat den guten hier Royce the Applegate, man hat den guten wie hieß er denn noch, John D'Aquido, hier Benjamin Creek, man hat die aus der Serie alle rausgenommen, Stephanie Bleacham, Daisy. Und ja, die hat es wohl freiwillig verlassen, so ein bisschen, aber im Prinzip hat man wirklich alle Darsteller ausgewechselt, die über 35 waren, außer Roy Scheider hat sich junge Darsteller geholt, die wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen günstiger waren. Und hat nun die Bridger und die Action Show gemacht. Hat sich dann auch hier und da nochmal ein paar Star Wars Stars geholt. Hier Mark Hamill beispielsweise hat ja mitgespielt. In der zweiten Staffel, in der ersten war übrigens Shatner in einer Folge dabei, ne? Der hat irgend so einen Bösewicht gespielt. In der ersten Staffel, in einer Folge. Ja, auf jeden Fall hat man halt so gesagt, wir reisen jetzt zu den Sternen. So endet ja auch quasi die Staffel, dass die Sequest aus dem Wasser von Aliens aus dem Wasser gezogen wird und von der Erde weggebracht wird. Und das war halt so der Geist der zweiten Staffel. Man führte dann noch diese Dagger ein, erinnerst du dich noch hier? Da gab es ja die DeLuise-Brüder, die ja in der Serie plötzlich waren. Michael und Peter DeLuise aus 21 Jump. Creed. Genau. Und dann spielt ja Peter DeLuise Dagwood und also der Worf, ein bisschen der Worf.
Der dumme Worf
der Serie, und dann wurden diese Dagger eingeführt, die dann irgendwie auch genetisch verändert wurden, bisschen dumm waren, aber dafür stark und all sowas. Und
wurden die Dagger nicht in der dritten Staffel richtig eingeführt?
Nein, die wurden, ging gleich in dem Pilotfilm, ging es um die. Da hast du diese dieses riesige Gefangenenarenal gesehen, wo die ihre Übungen gemacht haben.
Also ich sag mal, Staffel 2 und 3 verschwimmen bei mir, aber ich weiß nur, ab Staffel 2 wurde es langsam so ein bisschen TOS-artig. Du hattest auch plötzlich Atlantis, du hattest alte Unterseegötter. Es wurde sehr fantastisch.
Ja, außerirdische Urweltmonster. Ich kann mich bei Atlantis auch noch dran erinnern. Gab's da nicht dieses mit dieser Götterstatue, wo da hier so Poseidons, dann gab's dann irgendwie doch Poseidons Dreizack, der auf die Sequest zusteuerte und all sowas. Ja. Also, ja, die haben halt auf die Kacke gehauen. Und halt den Cast verjüngt halt, ne? Und das ist so eine Sache, da hat man wahrscheinlich gedacht, hey, komm, wir fuck auf dieses hier Öko und Erforschung der Meere, weil eigentlich war ja in der ersten Staffel ja noch so, auch im Intro wurde ja gesagt, die Meere sind die letzte Herausforderung der Menschheit.
Ja, und danach geht die Sequest in Space im Finale.
Ja, richtig, auch von der Erde, genau. Oh. Ja, aber diesen Geist, diesen Spirit, dieser Erforschung und der so diese ganzen Handelsbeziehungen, die es da so unter Wasser gab, was die Sequest ja auch so ein bisschen als so eine Art Polizei da irgendwie gemanagt hat, das war halt alles weg, ne? Und sie war halt wirklich nur noch, es war halt nur noch actionorientiert und eigentlich hätte es mich catchen müssen, weißt du, so Aliens und so, aber es hat es nicht, weil mir hat einfach so im Grundsatz hat mir die erste Staffel ganz gut gefallen und mir haben dann diese Änderungen in der zweiten, das weiß ich noch, haben mir einfach nicht gefallen. Ich finde auch, dass tatsächlich, da sind wir wahrscheinlich nicht ganz einer Meinung, dass ich fand auch, dass die zweite Staffel die schwächste von allen drei.
Nein, da sind wir uns ziemlich gleich, weil ich sage auch, die dritte Staffel ist zwar auch schlimm, aber sie ist wieder was Eigenes. Also die zweite Staffel ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Die erste ist total öko und die dritte ist halt richtig eher so eine leicht actionlastige Armeeserie schon. Aber es war wieder was Eigenes und die zweite ist nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß nicht, was ich bin.
War das nicht, gab es nicht auch in der zweiten dann diese Roboter-Söldner, diese, wo sie dann so auch Folgen hatten, wo die dann so Universal Soldier-mäßig unterwegs waren? Ich kann mich da an so einen Banküberfall noch erinnern, wo dann auch so Soldaten mit genetischen Kriegern gezüchtet wurden und so. Alles sehr generisch, oder?
Na, ich weiß das nur noch aus der dritten Staffel von diesem anderen, diesen asiatisch angehauchten Reich, was dann nach dem Zerbrechen der UEO, die hatten dann so spezielle Unterwasserkampfschiffe und die hatten dann Implantate im Rücken, damit sie die direkt steuern können und all sowas.
Ja, auf jeden Fall gab es halt viel Unzufriedenheit auch. Ne? Die haben den Drehort verlagert bei der zweiten Staffel, was natürlich auch bei den Schauspielern nicht so gut ankam, ne? dass man umziehen musste. Ich glaube, von Los Angeles sind nach Florida umgezogen. Das fand ich schon natürlich, war also die Stimmung am Set, von denen die geblieben sind oder bleiben durften, nicht die beste. Roy Scheider hat sich tatsächlich sogar öffentlich sehr negativ über die Serie geäußert.
Weil sie immer mehr von dem Konzept abgewichen ist, mit dem man ihm damals gelockt hat.
Ja, genau. Also es gibt ein Interview von ihm, das ist so in den frühen 95 so ungefähr, da ging das schon so aufs Ende der zweiten Staffel zu. Da hat er auch ganz klar gesagt, dass das halt nicht das ist, für was er unterschrieben hat und er möchte gerne regenerieren in die nächste Inkarnation und er möchte halt gehen und er findet das halt nicht gut und das ist ja schon mal sehr krass, dass sich ein Hauptdarsteller negativ über eine Serie äußert, in der er aktuell noch spielt. Halt.
Ja, aber da muss man sagen, damals konnte sich Roy Scheider das auch noch leisten.
Ja, er war sich ja auch bewusst, dass er das A nicht so nötig hatte. Stimmt, danach wurde es eher schlechter, ne? Das war das Ende seiner Karriere irgendwie so ein bisschen.
Ja, er ist aber auch schon älter gewesen. Also ich sag mal, der hatte viele gute Jahre und konnte sich dann so langsam zurückziehen.
Ja, das ist so, der war schon 60 oder der muss über 60 gewesen sein, als die Serie gestartet ist. Seine großen Filme waren da alle dann schon hinter ihm und danach kam halt noch. Er ist ja auch, glaube ich, 2010 gestorben. Danach kamen noch eine Menge Filme, die er gemacht hat, aber die haben alle so Direct-to-DVD und so.
Ja, ja, und der nächste Captain, der dann kam, wir haben nämlich auf dem Weg zu der dritten Staffel einen Zeitsprung, weil wenn die Sequest nämlich wieder zurück zur Erde gebracht wird, taucht die gutes Stück später auf, nicht 2032. Und dann heißt es auch nicht mehr Sequest DSV, sondern Sequest 2032. Und wir haben die von mir vorhin erwähnte Situation, die UEO ist zerbrochen in unterschiedliche Machtblöcke, es herrscht Krieg und das Auftauchen dieses Schiffes, ich glaube, das passiert irgendwo sogar halbwegs am Strand, wenn ich mich
erinnere. In einem Feld. Die wird gesucht seit 10 Jahren und dann wird gemeldet, dass sie plötzlich in einem Feld aufgetaucht
ist. Und sie ist immer noch das Hightech-Wunder vom Herrn.
Ja. Ja, pass auf, das wird der Discovery auch passieren, 1000 Jahre und dann immer noch das Beste auf der Fläche.
Ja, du hast es ja gelesen bei Twitter. Ich sag nur, dass das Imperium der Mutanten dribbelt, ne?
Wahrscheinlich wird es so werden, ja. Die taucht dann auf, nachdem, wie du schon gesagt hast, es gab das Ende, die zweite Staffel endet halt mit der Entführung der Sequest von Aliens durch Aliens und die Sequest wird halt benötigt, um so eine Art Widerstand gegen Unterdrücker im Weltraum quasi zu machen. Da wird sie benötigt, deshalb wird sie vom Widerstand halt entführt und taucht dann halt plötzlich wieder auf.
Jetzt muss ich aber kurz was einwerfen. Die schaffen es, ein riesiges U-Boot über interstellare Entfernungen zu transportieren.
Ja.
Man könnte kein eigenes U-Boot bauen?
Nee, es hat, die Begründung fand ich immer schon sehr, sehr schwach. Es geht irgendwie darum, dass die mit Wasser nicht so klarkommen. Also es gibt tatsächlich irgendeinen Bezug dazu. Ich habe das leider noch nicht, ich habe das Finale mir nicht mehr angesehen. Das ist, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass sie halt zwar interstellare Raumfahrt können, aber nicht so gut unter Wasser sind. Ja, frag mich nicht. Aber nee, ja. Es gibt aber einen Grund, dass sie halt die Sequest für halt unter Wasser ihres Planeten halt brauchen. Ja, ja, ich find's auch Schwachsinn, aber es war irgendwie sowas. Es war irgendwie so eine Begründung. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Aber so in der Art war das. Auf jeden Fall, es spielt ja auch in der dritten Staffel keine Rolle mehr, was da, für was sie da eigentlich gebraucht wurden oder so. Die tauchen halt wieder in einem Feld auf, werden halt gefunden und dann werden sie halt von dem neuen Captain, nämlich wir lernen Michael Ironside, der auch legendäre Michael Ironside hat die Hauptrolle übernommen als Captain Oliver Hudson. Und den kennen wir ja auch aus Highlander 2.
Ja, und mein erster Gedanke war, als ich mir das wieder angeguckt habe, was sucht ein Mann von der mobilen Infanterie in der Marine?
Du wirst lachen, als du mir vorhin diese Nachricht geschickt hast, habe ich erst nicht verstanden, was du von mir wolltest. Das war so ehrlich. So deine, ich gucke auf Streamer, guck so, oh, Raphael schreibt, hä? Was so, und dann war nur so, weißt du, so morgens 7 Uhr irgendwie so. Was macht eigentlich ein Mann von der mobilen Infanterie bei der Navy? Ne? Also sinngemäß halt.
Ja.
Dachte ich mir, ja, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Und so. Ja, jetzt
habe ich Roughnecks.
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist auch nicht so ganz klar, es wird dann so erzählt, dass er die halt irgendwie immer kommandieren wollte, weil sie ja immer noch irgendwie so das Schiff aller Schiffe ist und er 10 Jahre irgendwie an ihrer Suche nach der Sequest beteiligt gewesen ist. Und es ist, wie du schon gesagt hast, die UEO und so ist alles aufgelöst. Es gibt verschiedene Blöcke, die sich miteinander bekämpfen, so eine ganz lose Weltregierung, also naja, oder eher so Reste davon. Und es gibt quasi Krieg zwischen den einzelnen Fraktionen. Und die Sequest könnte man also jetzt mehr als je zuvor gebrauchen. Und da passt ja, dass sie auftaucht. Da gibt's halt diese Szene, wo dann so Hubschrauber angeflogen kommen und die Sequest dann quasi hochheben und ins Wasser bringen. Ja. Warum fällt mir eigentlich bei Michael Ironside als erstes Highlander 2 ein?
Was ein scheiß Film ist?
Ja, total. Aber der Mann hat ja auch wirklich viel gute Sachen gemacht. Hier Total Recall hat er gemacht oder Starship Troopers und hier Scanners und hier bei wie die Außerirdischen kommen war dabei, Top Gun war dabei, ne, also der hat ja auch durchaus, also man kennt
Stargate mitgespielt.
Ja, man kennt also Michael Ironside.
Free Willy!
Stimmt, Free Willy, ja, stimmt. Er war der Wal, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Da muss ich dir was erzählen, ich habe nie Free Willy gesehen.
Ich schon und ich bereue es bis heute.
Ist er wirklich so schlecht?
Aus heutiger Sicht schon. Ich habe sogar den zweiten gesehen.
Okay, der war wahrscheinlich auch mehr so eine Videoauswertung, oder? Der zweite,
nee,
oder?
Nee.
Und war Kino?
Ich habe auch den dritten gesehen. Und jedes Mal war es wegen einem weiblichen Wesen.
Ah gut, okay. Wegen einem Wal quasi.
Ja. Dem weißen Wal, den ich dem gejagt habe.
Ach, jetzt verstehe ich den Gag mit da bläst er. Also, nein, du weißt doch. Nein, komm, du weißt doch, dass man. Hey, du weißt doch, dass man bei den Wahlen, dass man sagt.
Ja, ich weiß.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was da. Das ist eine nautische Beschreibung der. Ich weiß nicht, was daran jetzt so witzig ist.
Das Leben kitzelt mich.
Definitiv, definitiv, ja. Genau. Und es kommt also die Crew, die mit rübergegangen ist, überwiegend hier Wolinchek und Bridger, die tauchen auch nochmal wieder auf, also sie sind auch wieder mit zurückgekommen, aber an verschiedenen Orten. Und Bridger verlässt jetzt endgültig die Sequest und die Serie, ist aber noch 2 weitere Male bei der dritten Staffel dabei. Ja, genau, bei der dritten Staffel, genau 13 Folgen sind in der dritten Staffel produziert worden und er ist halt noch, ja, in 3 Folgen inklusive halt der Pilot-Episode halt noch dabei. Ansonsten sind es noch die Schauspieler, die von der zweiten Staffel übrig geblieben sind, plus noch 1-2 neue Besetzungen. Und es geht dann halt darum, dass man jetzt einen halt etwas jüngeren und deutlich militärischeren Captain hat, der halt auch eigentlich dann etwas besser in die Welt passt, in der die Sequest jetzt unterwegs ist.
Definitiv. Und es wird auch keine Zivilisten mehr auf dem Schiff geben.
Stimmt, ja, also dieser ganze, man kann sagen, dieser ganze Wissenschaftsrotz, ne, der diese Serie ja mal ausgemacht hat oder so ein bisschen so die Grundsache an der Geschichte gewesen ist, den hat man jetzt endgültig über Bord geworfen, kann man sagen, oder?
Naja, Wissenschaftler gibt's schon, aber die gehören alle zum Militär. Ich meine damit jetzt eher, dass solche Leute wie Lucas Wolinczek, ja, also der hat dann auch eine steile Karriere gemacht, okay, ein Genie und so weiter, der wird gleich mal zum Fähnrich befördert.
Ja, aber ist das nicht auch so, dass er eigentlich das erst nicht will und dann aber der neue Captain sagt, wenn du auf meinem Schiff bleibst, zu dem Militärblei.
Ja, so oder so.
Ja, was ja wahrscheinlich eigentlich auch das wahrscheinlich realistische Vorgehen wäre, oder? Ja,
definitiv. Der kann da keinen gebrauchen, der außerhalb seiner Hierarchie steht. Mhm. Entweder du hörst auf mich oder du verpisst dich hier. Ja. Es ist Krieg. Zwar eher ein kalter Krieg in der Zeit, aber es ist Krieg und da kann er keinen brauchen, der diskutiert.
Ja. Ja, es ist tatsächlich interessant, sie haben halt noch von, also auch wieder jetzt Schauspieler aus der zweiten Staffel hier, Marco Sanchez, Rosalind Allen, die wiederum gekommen sind, um Schauspieler aus der ersten Staffel zu besetzen, die wurden dann im Laufe der Serie oder zu Beginn der Staffel gekündigt oder sind zum Teil auch in den ersten Folgen sind welche gestorben, hier Edward Kerr, der hat da irgendwie so einen Sicherheitstypen gespielt, der ist dann ganz heroisch, wurde er niedergeschossen, also man hat dann wieder so ein bisschen Kerr ausgemacht und hat halt wieder die Crew gewechselt. Ich habe immer noch nicht ganz. Ah ja, Stacey Heidoc habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die ist nach der ersten Staffel freiwillig gegangen.
Das haben wir schon erwähnt.
Haben wir es erwähnt? Oh, das war ein Verlust. Tatsächlich, bis heute bin ich immer noch geflasht, dass Ted Raimi die ganze Serie überlebt hat. Also, ich glaube, der war so unauffällig hinten als Kommunikationstyp hier, Timothy O'Neill. Ich glaube, den haben sie einfach vergessen bei diesen.
Ja, der sah auch relativ jung aus.
Ja.
Hatte so eine leicht freche Art. Ich würde auch mal sagen, der ist wahrscheinlich immer überall gut durchgeschlüpft und du willst Stacey Heidoc heute nicht mehr sehen.
Ja, ich will das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Aber ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie aus den 90ern kenne.
Ja, mach das.
Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ich habe mich schon so erschrocken bei, wie heißt das? Masters of the Universe. Ah, das ist ein anderes. Aber weißt du, mit welcher Figur ich so gar nichts richtig anfangen konnte, in der ganzen Serie, war tatsächlich hier Jonathan Ford als erster Offizier. Also Don Franklin.
Der war sowas von unglaublich nichtssagend. Das war der Chakotay von DSV.
Ja, aber der hat sich auch die ganze Serie gehalten. Also der war auch alle. Ich weiß nicht, ich fand den immer extrem langweilig als Figur.
Ja. Und neben dem neuen Captain wirkte er noch langweiliger.
Ja, das war tatsächlich so. Also ich muss sagen, mir hat diese Ausrichtung einfach in der dritten Staffel besser gefallen. Man merkt, dass das Budget nochmal nach unten gegangen ist, nachdem es in den ersten beiden Staffeln konstant war. Ich finde, man sieht der dritten Staffel an, dass die weniger Geld zur Verfügung
hat. Bei den Effekten vor allem.
Bei den Effekten, genau. Ich finde, das Recycling der Kulissen ist aber durchaus auch erkennbar. Im Großen und Ganzen dadurch, dass sie auch vom Titel ein bisschen umbenannt haben in die Jahreszahl und so. Und es fühlt sich mehr wie ein Spin-off an. Und deshalb habe ich damit auch, glaube ich, weniger Probleme als mit der zweiten Staffel.
Ja, es war halt ein richtiger Cut. Das war nicht so halbgar, sondern wir machen jetzt richtig was Neues. Und deswegen wird dann auch Discovery heißen. Discovery 3300, schlag mich tot.
Oder kriegt noch so einen fancy Untertitel, weißt du? Am Rande des Universums. Ja, bei uns wahrscheinlich. Ja, eine Jahreszahl, ich glaube, Jahreszahlen sind auch, ist auch ein bisschen tot, oder?
Back to the Future.
The Adventure of Michael Burnham. Mhm. Of the Burnhams. Ja, sag mal so, eine Serie, die 3 Staffeln hat und, dreimal im Prinzip rebootet wurde oder zumindest jede Staffel, man ist, also ich gehe sogar so weit und sage, man kann, wenn du bei jeder Folge erkennen, aus welcher Staffel sie gehst.
Ja, aber der Witz ist, die dritte Staffel wurde ja schon nach 13 Episoden beendet. Allerdings hatte die 13. Staffel gar nicht mal so schlechte Einschaltquoten.
Tatsächlich ist das so, ja. Ich habe das auch versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Ich glaube einfach, dass die so ein bisschen Schnauze, also das war einfach durch für die. Es ist eigentlich überhaupt komisch, dass man in einer Serie, die irgendwie nie so richtig funktioniert hat, nie so den Durchbruch geschafft hat, aber auf der anderen Seite sehr teuer war, 59 Episoden und 3 Staffeln quasi gibt. Ist eigentlich relativ einmalig, ne?
Ja, also, aber damals war es auch noch was Besonderes, dass dann dahinter noch sowas wie Steven Spielberg steht. Das hat, glaube ich, immens gezogen. Heutzutage, wo irgendwie jeder große Regisseur irgendwie 1-2 Serien noch mit aus seiner Produktionsfirma am Laufen hat.
Ja, ja.
Da kräht da kein Haar mehr nach. Aber damals hat das, glaube ich, noch dick gezogen bei Geldgebern. Die haben sich das Material eh nicht angeguckt, haben gesagt, ach, der Spielberg unterstützt das, dann ist es gut.
Aber jetzt mal ehrlich, siehst du in der Serie?
Ich habe gerade kein Wort verstanden.
Siehst du den Einfluss von Steven Spielberg in der Serie?
Das Geld.
Ja, aber so einen künstlerischen Einfluss? Oder
nein.
Wo du sagst, das ist so, was, so das, was ich so mit verbinde, so ein bisschen das Märchenhafte auch und so.
Nein, aber du vergisst auch was, Produzenten und Kunst?
Ja.
Ich glaube, da versuchst du zwei Sachen zusammenzubringen, die nicht gehören. Die haben nur gehört, Spielberg bringt Kohle, 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 Kohle. Wir geben Kohle, damit wir noch mehr Kohle kriegen.
Tja, also ich kann aber eins sagen, die Serie war definitiv besser als Earth 2.
Das ist auch kein Kunststück.
Ja, hättest du gern mehr davon gesehen? Hättest du gern, dass die dritte Staffel weitergegangen wäre?
Tatsächlich ja.
Ich auch, ja. Ich hätte das, ja, gerne
zumindest. Der hätte die neue Ausrichtung der Serie vielleicht noch so ein bisschen und die neue Crew hätte noch so ein bisschen besser die Chemie finden können und da hätte noch was Gutes bei rauskommen können.
Ja, ich hätte zumindest gerne so eine vollständige Staffel gesehen, weißt du, so mit 22 Folgen halt. Ja. Ich finde es übrigens echt schade, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, dass dieses Pilotfilm-Ding heutzutage so weg ist, weißt du? Also es ist ja, war ja mal so ein, ich habe das mal so ein bisschen nachrecherchiert, so seit so 2004, 2005 ist das Ding eigentlich mit so, dass man Filme produziert, die so Serien einführen, ist eigentlich relativ passé. Seitdem sind es fast nur Einzelfolgen.
Ja, es ist aber auch so, wir kriegen das auch noch seltener mit. Ich sag mal zum Beispiel, das letzte, wovon ich noch weiß, dass es definitiv einen Piloten gab, war Big Bang Theory. Bloß den Piloten kriegst du hier nicht zu sehen.
Ne, ja, ich meine so einen richtigen Film, halt so einen 90-Minüter, der irgendwie dann die Serie einführt. Der auch vielleicht ein bisschen anders ist dann, als die Serie dann später ist.
Ja, aber wie gesagt, die kriegst du meist nicht zu sehen, der wird einfach nochmal komplett neu gedreht.
Aber das ist gar nicht der Big Bang Theory Pilotfilm. Ich glaube, den du meinst, der ist aber auf der DVD-Box der ersten Staffel mit drauf.
Ich meine den noch mit komplett anderen Schauspielern teilweise.
Ja. Ich meine, also, oder verwechsel ich das jetzt mit How I Met Your Mother?
Ich glaube, How I Met Your Mother, weil der war, glaube ich, nicht auf der DVD-Box okay, drauf.
Kann sein.
Also, ich meine noch den, wo Sheldon noch eine Freundin hat.
Ja, müsste man. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass der irgendwo mal veröffentlicht wurde auf den DVD- oder Blu-ray-Boxen.
Findest du auf jeden Fall in Teilen auf YouTube.
Ja. Aber hast du das mal geguckt?
Ja.
Hat einen anderen Vibe, oder? Durchaus.
Definitiv. Oder? Aber ist ja auch schon so, guck dir mal die erste Folge von Big Bang an und danach. In der ersten Folge hat Sheldon noch einen Sexualtrieb.
Ja, ich meine, jetzt mal ehrlich, diese Pilotfilme waren ja oft auch einfach so ein Werbeding halt, ne? Also es gibt ja da verschiedene Modelle. Entweder macht man einmal eine Folge oder halt so einen Film und dann wird das bestellt. Und dann gibt's aber noch Änderungen, weil ja auch Zeit vergeht, so siehe Babylon 5 beispielsweise.
Ja, nicht nur das, es ist auch einfach so, das ist zum Testen. Und dann wird dann halt auch auf das Feedback gehört, was auch von ausgewählten Zuschauern kommt, was für Post eingeht, was die Produzenten sagen. Und dann wird nochmal dementsprechend geändert, weil nur weil es im Drehbuch gut klingt, muss es ja noch als Serie nicht gut funktionieren. Und dadurch kommen dann allein schon Änderungen zutage, aber nicht unbedingt zu Werbemittel. Es ist einfach auch ein Testballon. Funktioniert das Konzept, was wir uns erdacht haben, oder nicht?
Ja. Ja, aber es ist, ja, das ist klar, verständlich, aber ich hätte mir trotzdem irgendwie so ab und zu mal wieder so einen Film, der so eine Serie einführt, der so wirklich so 90 Minuten ist und so, das hätte ich irgendwie ganz geil. Finde ich irgendwie eine verlorene Kunst mittlerweile.
Ja, vor allem viele davon tauchen dann als DVD-Film auf.
Ja, da kennen wir ja ein paar Beispiele.
So einer mit irgendwelchen Planet der Frauen und so ein Kram.
Oder irgendwas mit Eispiraten. War da nicht irgendwas mit Eispiraten? Ja.
Aber ich muss aber auch sagen, wo du vorhin sagtest, würdest du das gerne noch weitersehen. Also sagen wir es mal so. Mir hätte es besser gefallen, noch mehr Staffeln von Sequest zu sehen, anstatt das Remake von Lost in Space.
Oh nee. Das hat mir sehr gut gefallen, das Remake.
Das hat anfangs gut angefangen und danach wurde es immer. Irgendwann hat es mich verloren.
Ja, also bei diesen 13 Folgen Staffeln Dingern heutzutage auch auf Netflix und sowas, da gibt es häufig so einen Hänger in der Mitte von so ein paar Folgen und da verliert's. Und ich muss aber sagen, in Summe ich habe die erste Folge nicht so toll gefunden von Lost in Space und ab der ersten Folge hat's mich dann durchaus gekriegt und ich habe die Staffel dann echt durchgeguckt und aber es musste halt wahrscheinlich auch so enden. Also ich fand das Remake deutlich besser als an das, was ich mich noch erinnern konnte vom Original. Ne?
Ja.
Also es ist nicht Battlestar Galactica, das, ne?
Bei weitem nicht.
Bei weitem nicht. Und wir können ja in ein, zwei Jahren über die nächste Battlestar Galactica-Serie wahrscheinlich reden.
Ja, aber ich habe es gehört, das soll eigentlich kein Reboot werden, sondern eine Serie, die in dem Universum spielt.
Ja.
Tja, weil wir wissen ja, es passiert immer und immer und immer wieder. Also haben sie dann schöne Freiheit. Vielleicht werden wir auch was über den ersten Zylonenkrieg erfahren oder sonst was. Mal gucken.
Ja. Da gibt's genug, ja. Ich muss aber auch sagen, um nochmal auf Sequest zurückzukommen, dieses Ding, was ich fand's immer so ein bisschen lächerlich, dass sie gesagt haben, das Meer, die letzte große Herausforderung der Menschheit oder das letzte Unentdeckte der Menschheit, ist ein bisschen schwachsinnig, wenn du noch den Himmel über dir hast halt, ne?
Ja, allerdings kennen wir den Himmel tatsächlich besser, was da oben rumfleucht, als das, was in unserer Tiefsee, vor allem damals.
Ja, aber ich meine jetzt so Weltraum und so halt. Ja, ja, also das haben sie ja bewusst gemacht, um eine Abgrenzung zu machen.
Ja, aber es ist halt auch so, vor allem damals wussten wir weniger über die Tiefsee, als über das, was im näheren Weltraum ist.
Ja, das ist wahrscheinlich heute auch noch so. Aber da ist ja auch, wie wir gemerkt haben in der Serie, da ist es ja auch sehr dunkel.
Ne? Ein bisschen. Und
sehr, sehr trübe.
Naja, dunkel ist der Weltraum auch, aber trübe nicht, nee.
Ja, aber dafür, wir wissen ja, es ist ein gutes Gefühl, dass Darwin für uns da draußen ist.
Ah ja.
Ja.
Also Delfinen traue ich nicht. Das sind, die lachen einen aus und.
Clowns der Meere. Oh, Haie, die Killer der Meere. Oh, Gott sei Dank, Delfine, die Clowns der Meere.
Du meinst so die irgendwelche anderen Tiere aus ihrem, wie nennt man das dann beim Fischen, eine Rotte ausgrenzen und mobben, bis er sich verpisst?
Ja, ja, ich glaube.
Und die auch, wo männliche Delfine auch weibliche Delfine vergewaltigen.
Ja, hast du mal gehört, was Koalabären machen? So niedlich sie auch sind.
Ich weiß nur, die sehen ganz grausam aus, wenn sie nass sind.
Ja, aber vieles sieht grausam aus, wenn es nass ist.
Ich zum Beispiel.
Ja. Ich habe dich am Morgen nach der Babcon gesehen. Ich dachte mir, Mensch, was ist denn das da hinten?
Es hatte andere Gründe.
Es hatte andere Gründe, ja. Das stimmt, es war eine lange Nacht.
Byron hat mich besucht. Er stieg aus dem Bild raus und hat mich heimgesucht.
Also auf jeden Fall, kann man sagen, irgendwie so ein bisschen, man hat dann doch mehr bekommen, als man dachte, weißt du, wenn man sich ansieht, dass es kein so großer Erfolg war, ist, dann sind da 59 Folgen durchaus ordentlich, aber ich glaube, wir sind uns da einig, wir kämen auch mit weniger Folgen klar, wenn sie ein bisschen mehr in dem Stil der ersten Staffel gewesen wären.
Ja, aber ich sag mal, das ist tatsächlich eine Serie, wo ich echt nicht böse wäre, wenn sie dann Reboot versuchen würden.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht passieren wird.
Nee, aber...
Ja, sie ist auch so ganz weg irgendwie, ne? Also so in der Wahrnehmung. Also ich meine, hast du schon mal irgendwo gesehen? Und wir haben den Star aus Sequest DSV hier bei uns auf der Convention.
Weißt du, was da der nächste Auftrag ist? Diesmal übernimmst du es. Du machst den Sequest DSV-Podcast.
Ja, genau, ja. Also super. Und ich nenne ihn, weiß ich nicht, Deckwood. Deckcast oder so. Ja, nee, und ja, die zweite Staffel sparen wir uns aus. Weißt du?
On the Bridge with Bridger.
Ja, on the Naked Bridge. Nee. Ja, aber das ist, gut. Wir können ja gucken, ob wir diesen hier Stefan Spielberg kriegen. Ob vielleicht erzählt er uns dann was über die Serie. Was er sich dabei gedacht hat. Oder wir fragen Robert Ballard, ob er für die zweite Staffel auch sowas aufgenommen hat, wo er uns die Meere erklärt und ob er traurig war, dass das nie gesendet wurde.
Na, da wurde das ja von Schauspielern dann gemacht in der zweiten Staffel.
Ach, das weiß ich gar nicht mehr. War das echt so? Da haben das wurde weitergeführt mit den Wissen über die Meere, echt?
Ja, aber nur durch Schauspieler.
Okay, aber durch die aus der Serie, die Schauspieler.
Ja, natürlich. Oder? Anderes konnten sich die doch gar nicht mehr leisten.
Weißt du, was ich immer, ich möchte bei sowas immer, dass mir das He-Man oder Orko erzählt.
Oder Matt Tracker aus A Mask.
Oder Matt Tracker aus Mask, der mir Freundschaft erklärt.
Ja, und der in meinen Augen, also ich wäre echt enttäuscht, wenn es nicht so ist, mit Sato, dem Fahrer von Reno, zusammenlebt.
Könnte sein, ja.
Ja. Ja. Ich habe ganz viele Hinweise darauf entdeckt. Also
du hast ja einen kleinen Exkurs, du hast ja Mask auf DVD oder Blu-ray, ne?
Blu-ray, ja.
Auf Blu-ray. Hast du die ersten Folgen nochmal geguckt? Oder überhaupt die Serie nochmal?
Ich habe sie komplett geguckt.
Mir ist, ich habe ein paar Folgen, als es bei Prime drin war, habe ich gesehen. Und da ist mir nur aufgefallen, aber ich weiß nicht mehr, ob die hintereinander liefen, dass immer bei dieser Teamzusammensetzung, dass gerade am Anfang immer dieselben ausgewählt wurden.
Ja, die hatten anfangs noch nicht sehr viele.
Ja, aber dann ist natürlich das auch Blödsinn, wenn du eh immer dieselben drei Leute mitnimmst, da dieses Gewese zu machen über Computer. Gib mir die besten Experten.
Die hatten anfangs noch nicht mehr Spielzeuge.
Ja, aber wahrscheinlich war es so, oder?
Ja, es war ja eine Serie, die Spielzeug verkaufen sollte, nicht umgekehrt.
Ja, du, das ist genauso, so mache ich ja immer die Podcast-Besetzung, weißt du? Ich setze mich immer hin, sage, ich brauche für das Thema die besten Leute. Und sehr häufig kommst du dabei halt raus.
Ja, aber was habe ich für eine Maske?
Ja, das erkläre ich dir später. Fahrer des öffentlichen Nahverkehrs in
Shit Talk Action.
Ja, es ist so geil. Leute, so, wenn es dann zum Kampf kommt, sage ich ja, Leute, macht euch keine Sorgen. Raphael kommt mit dem Metronom um 19:02 zum Kampf. Wir müssen noch einen Moment warten, aber wenn er erstmal da ist, ne? Wow. Ja. Naja. Ich glaube, eigentlich haben wir doch eigentlich alles besprochen, oder? Was groß zu der Serie noch zu sagen
traurig,
wäre.
Traurig, ne? Ja. Es gibt noch tatsächlich Videospiele dazu. Ich habe letztens noch mal ein Let's Play von einem Sega Mega Drive Spiel gesehen.
Okay.
Gott, war das schlecht.
Echt? Ja, das glaube ich. Da werden sie nicht viel hergestellt haben. Aber wir können auch noch erwähnen, dass aber die Titelmusik der Serie mit dem Emmy ausgezeichnet wurde. Und von John Debney ist, zu Recht, ja, definitiv. Und John Debney ist ja auch nicht irgendwer, der ist ja durchaus auch jemand, der sehr häufig schon für seine Musik ausgezeichnet wurde. Und also wie gesagt, es ist nicht der Aufwand, der betrieben wurde, der in irgendeiner Weise das Problem gewesen ist. Die erste Staffel leidet vielleicht ein bisschen drunter, dass es dann doch ein bisschen dröger an der einen oder anderen Stelle ist und man einfach nicht so weit ist, wie zu der Zeit TNG war, obwohl man so ein bisschen sein wollte wie TNG.
Ja.
Und das ist, ne, das ist, wenn du die bessere Version auf dem anderen Sender zur selben Zeit hast, ne, dann.
Also ich sage mal, das war eine Serie zur falschen Zeit, wäre sie früher gekommen.
Das hätte
gut funktionieren können, glaube ich.
Das habe ich mir auch letztens gedacht, als ich den Pilotfilm gesehen habe. Ich gedacht, wenn das zwei, drei Jahre eher gewesen wäre, so wirklich 90 oder so, ne, dann hätte das wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Weil es gab ja auch keine groß übergeordneten Handlungsstränge oder so. Es sind ja schon überwiegend Einzelepisoden, die wir sehen. Und dieser Spirit mit dieser gerade, wo es sehr viel um Umweltschutz geht, das hat mich sehr an diese Captain Planet-Ära von den ganz frühen 90ern erinnert. Ja, wo dann später mal die Spielzeuge vom Markt genommen wurden, weil sie krebserregend waren und solche Geschichten.
Echt?
Ja. Ich hatte mal, als Kind hatte ich mal, ich hatte auch immer viel Spielzeug, so also in Form von halt so He-Man und Captain Planet und diese ganzen Figuren. Und ich hatte dann plötzlich Asthmaanfälle. Und man wusste nicht, wo die herkommen. Und halt alles mögliche, Medikamente und hier Inhalation und nichts gefunden. Und dann ist irgendwann mal das ganze Spielzeug, die ganzen Figuren bei mir aus dem Zimmer rausgeflogen. Und danach war es schlagartig vorbei. Also hatte ich das alles nicht.
Da war wirklich
von einem Tag auf den anderen weg.
Da bin ich ja froh, dass ich von Anfang an Asthma hatte.
Ja.
Früher jedenfalls.
Nee, jetzt also, habe ich aufgrund des Gewichtes wieder.
Nein, bei mir ist es so, ich wollte immer Captain Planet haben, aber ich habe es nie bekommen. Heute bin ich ganz dankbar dafür. Aber ich weiß immer noch, wir hatten in Eelze so zwei Shops, wo du Spielzeug kaufen kannst. Das waren wirklich nur so Läden nur dafür. Und der eine war direkt quasi, wenn du aus der Ausfahrt vom Kinderarzt rausgekommen bist, 10 Meter weiter. Der hat natürlich das Geschäft seines Lebens gemacht. Und da weiß ich immer noch, wenn irgendwas war, so Spritz oder sonst, ich musste viel, durfte ich mir immer ein Spielzeug aussuchen. Und der hatte aber halt nur Masters of the Universe und so ein Kram. Hatte keinen Captain Planet, aber ja, war immer die bessere Wahl.
Ja, definitiv, ja, durchaus. Ja, das hatte ich auch viel. Ich hatte Transformers, Mask, He-Man, ganz viel He-Man. Hier die Burgen und das alles, das hatte ich alles mal.
Ich hatte Bravestar.
Ja, nee, Bravestar hatte ich nicht so viel, aber habe ich auch gerne. Es war auch, heutzutage, weißt du, dann hast du irgendwann so eine Phase, wo du sagst, jetzt bin ich erwachsen, jetzt will ich den Scheiß alles nicht mehr. Ja, und jetzt sitze ich hier mit 38 und sage so, Scheiße, hätte ich mal bloß meine Masters of the Universe Sachen behalten. Weißt du, dann hätte ich irgendwann zu Gregor Junior sagen können, hier ist Snake Mountain. Hier, lass das Hologramm mal ganz kurz beiseite. Hier ist Snake Mountain. Wenn du den Kopf, den Schlangenkopf rausnimmst, ist da ein Megafon drin. Kannst du bitte kurz aus deinem Holodeck rauskommen, Gregor Junior?
Weißt du, was für mich mein großer Stolz war? Ich hatte einen für mich damals riesigen Kit. Der hatte dann hinten so wie so ein Sprechfunkgerät wie bei Bandit, so mit diesen LCD, du weißt, was ich meine, ne? Kurzwellenfunk.
Ja, ja.
Hatte so ein Ding hinten dran und dann konntest du entweder Geräusche machen damit, vorne der Sensor hat nach links und rechts geschwenkt und du konntest darüber sprechen und die Stimme verzerren. Und das Ding fand ich so geil und ich weiß nur noch, mein Stiefvater ging ich damit total auf, also damals noch nicht Stiefvater, aber zukünftigen Stiefvater, ging ich damit so auf den Sack, hat er gesagt, wenn du das nochmal machst, dann fliegt das Ding in die Mülltonne. Ist leider in die Mülltonne geflogen.
Ja, ey, heutzutage. Ich habe tatsächlich auf YouTube auch einige Modelle von der Sequest gefunden.
Ja, ich
Leute,
auch.
Wo Leute sich einmal mit 3D-Drucker, habe ich ein bisschen was gesehen, und dann halt, wo Leute tatsächlich Bausätze sich mal zusammengebaut haben, und das Ding gibt's ja wirklich in einer ordentlichen Länge, ne?
Also ich habe sogar eins gefunden, das ist ein fernsteuerbares U-Boot, das du auch fahren kannst. Das Ding ist 1,50 lang.
Alter, das ist wirklich, also ich sag ja, vom Design ist das Ding echt schnieke, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, und als ich das so gesehen habe, wie die das da zusammengebaut und es lag da so auf dem Tisch und so, da dachte ich mir schon, oh, ja, Mensch, also hat mir besser gefallen als so das eine oder andere Sporenantriebsraumschiff heutzutage.
Obwohl, ne, man sagen muss, dass das Design eigentlich relativ langweilig ist. Du hast eine graublaue Oberfläche mit so ein bisschen Waber-Effekt und du hast einen eng anliegenden ein Oktopus, also ein Tintenfisch mit eng anliegenden Tentakeln, die aber wohl auch ein bisschen aufklappen können, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Aber eigentlich ist das Design ziemlich...
Es ist zweckmäßig, es passt aber komplett in die Unterwasserwelt. Eben,
ich wollte sagen, es sieht eigentlich langweilig aus, aber es sieht trotzdem so geil aus. Es hat so eine ikonische Form.
Ja, und du hast das Gefühl, dass das Ding halt echt schnell unter Wasser ist, ne?
Ja.
Also, das sieht einfach aus wie ein Pfeil. Und dann kommt noch dazu es hat ja genau das, der Trick ist ja, dass diese Haut äußerlich regeneriert, ne? Dass selbst wenn sie irgendwie getroffen werden, dann ist dieser Waber-Effekt, was du gerade beschrieben hast, führt ja dazu, dass der Schutzpanzer, dass das Schiff äußerlich regeneriert, so ein bisschen, ja, so eine biologische Technologie im Prinzip, ne? Und das sieht schon sehr geil aus, was auch in einer Folge, die ich jetzt gesehen habe, auch so ein Thema war, dass der Computer innen beschädigt war, aber dann haben sie auch gesagt, aber unsere Außenhaut hat sich bereits wieder regeneriert, halt, ne? Und ist jetzt der 12. Doktor. Nein, aber das ist die 12. Sequest.
Solange die Sequest nicht in den 13. Doktor regeneriert, ist alles in Ordnung.
Das ist ein anderes trauriges Thema. Ja, aber diese Modelle, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dieses Sequest-Modell in so einer ordentlichen Größe, so ein schönes Modell, das wäre tatsächlich was ich mir hinstellen würde.
Ja. Na,
also so neben die Enterprise D und so, also jetzt natürlich nicht in einer Ebene quasi, aber also das Ding würde ich mir hinstellen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es hätte schon was, wenn man für sowas Platz hätte.
Ja.
Aber ja, doch. Ich würde es mir, glaube ich, auch hinstellen.
Ja. Besorg dir so einen 80-Meter-Bausatz, den ich dir, du musst ihn bei dir aufstellen.
Ja, der ist zwar nicht tief, aber lang. Das könnte man dann im Maschsee parken.
Wer ist der Typ? Das ist doch Raphael. Der baut doch sein U-Boot.
Darf ich dir mal meine Sequest zeigen?
Ich glaube, ganz ehrlich, das funktioniert einfach bei Frauen, die das damals noch erlebt haben. Das ist einfach, was wurde aus Lukas Wojciech?
Ich habe meinen Tod nur vorgetäuscht.
Ja, oh Gott. Na gut, belassen wir es mal dabei. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles so erzählt, was es so Sequest soweit noch für uns so zu erzählen gab und so. Und wir können sagen, eine Serie, die ja vielleicht ein bisschen eher besser gepasst hätte, aber durchaus ihre Reize und ein paar positive Impulse gesetzt hat und wo es auch Spaß gemacht hat, jetzt noch die eine oder andere Folge auf jeden Fall nochmal zu gucken. Ich würde aber jetzt keine Komplettempfehlung geben, zu sagen, hey, kauft das, sondern ich würde euch irgendwie sagen, hey, kauft euch vielleicht die erste Staffel irgendwie und dann
vor allem,
habt ihr
weil
schon einen guten Eindruck.
Auf halt, DVD ne? immer noch schweineteuer ist.
Das ist mir, ich hatte die komplett Blu-ray-Box kurz im Warenkorb bei Amazon und dann hatte ich gesehen, dass die 80 Euro wollen für die kompletten 3 Staffeln auf Blu-ray, während ich mir die Staffeln, wenn ich sie mir einzeln kaufe, keine 60 Euro zahle. Zahle ich aber über 80? Doch.
Nein, weil du kriegst immer nur halbe Staffeln. Das ist Staffel 1.1 und 1.2. Ich dachte auch, die kosten ja nur 18 Euro. Und dann gucke ich Staffel 1.1 und Staffel 1.2 da drunter. Diese Taktik, die sie früher gefahren haben.
Also das geht gar nicht. Also bei der Blu-ray auch? Ist das nicht bei der DVD so gewesen?
Ich habe nur die DVD gesehen.
Ja, bei der Blu-ray ist es nicht. Also bei der Blu-ray kriegst du, meine ich, die Staffel ist es komplett. Da war es auch so 20 Euro. Also man musste zu Blu-ray greifen. Ich würde auch nicht die DVDs kaufen. Alleine aus den Gründen, weil ich nicht so viel Datenträger haben möchte und nach 4 Folgen, die da das wechseln muss, macht mich jetzt schon wahnsinnig, wenn ich einen Zweiteiler von irgendeiner Serie bespreche und ich muss auf 2 physische Datenträger zurückgreifen. Weißt du, aber nee. Aber da dachte ich mir auch, Alter, 80 Euro für eine 25 Jahre alte Fernsehserie mit auch noch nicht ganz so mega vielen Folgen, da wollte er echt viel Geld. Aber wie gesagt, wenn dann vielleicht die erste Staffel, dann die könnte man durchaus noch empfehlen, nochmal zu gucken. Und wenn es nur aus Nostalgie ist. Zumindest von den Effekten und so vom Aufwand ist die Serie auch eigentlich noch ganz gut gealtert.
Ich denke, die Serie wäre halt was für einen Streaming-Dienst.
Ja, definitiv. Aber das ist ja so ein Thema, weißt du. Ach, wenn sie doch mal mehr reagieren würden auf unsere.
Na, ich sag ja, Amazon reagiert ja wenigstens. Die machen zwar auch nur primär leere Versprechungen, aber sie geben einem wenigstens ein gutes Gefühl.
Ich krieg immer noch keine vernünftige Antwort auf meine, wann kommt What We Left Behind auf Blu-ray. Bei Amazon raus. Die letzte Antwort war, dann lass dich doch überraschen.
Tja. Ja. Weil sie reagieren wenigstens
immerhin, im Gegensatz
zu Netflix, ne?
Ja.
Ich glaube, da sind wir auch schon lange auf der Blockliste.
Das glaube ich auch. Also bei Netflix machen wir ja immer diesen superschwellig Hashtag, weil wir Babylon 5 fordern. Und ich glaube, dass wir da mittlerweile, es ist vielleicht auch nicht das cleverste von uns gewesen, einen Hashtag zu verwenden, oder?
Auch ohne Hashtag funktioniert es nicht.
Nee.
Ich habe es ja eine Zeit lang gemacht mit einer Perry Roden Serie und habe immer den Hashtag superschwer benutzt.
Nee, ich glaube, da sind die einfach, da haben die ihre Anweisungen, das ist eine andere Philosophie, als das, was Amazon macht. Aber die von Amazon finde ich tatsächlich besser, die Philosophie.
Sind lustig haben. Wenigstens die Leute vom Social Media Team.
Definitiv. Ja, in dem Sinne, Raphael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du mit mir unter das Meer gegangen bist.
Wir gehen nachher noch ein bisschen planschen.
Ja, und natürlich möchte ich mich auch von dir, Darwin, herzlich verabschieden. Ich dachte, du drückst jetzt nochmal den Knopf
zu dem. Darwin war noch kurz unter Wasser, er hat noch
eine Kräle gefressen. Sehr schön. Dann, ja, danke euch beiden und auch den Hörern für die geneigte Aufmerksamkeit. Ich sag dann schon mal Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.